Catch the NBA playoffs on Sling TV, the most flexible live TV streaming service, putting consumers in control to watch games their way with flexible subscriptions. Want to catch one game or a full series on ESPN? Grab a 1, 3, or 7-day pass. If you want to catch as many games as possible, get a monthly subscription with our ABC, NBC, and ESPN combo package. Either way, Sling lets you watch the playoffs your way with no long-term contracts. Learn more at sling.com.
Große Ehre für Bussi, eine legendäre Halbzeitansprache und ein Punkt, der Eintracht nicht so richtig vom Fleck bringt. Darüber sprechen wir in der neuen Folge Studio Blau-Gelb. Viel Spaß.
Es war viel los beim Spiel von Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC. Und um das Ganze vernünftig einzuordnen, begrüße ich hier bei mir Rolf Töpperwien.
Nicht ganz.
Verkleidet als Lars Rücker.
Frech.
Was für ein Einstieg, oder? Mhm. Hast du nicht mit gerechnet, oder?
So ein bisschen schon.
Echt? Mit einem frechen Einstieg oder mit Töppi?
Mit beidem bei dir.
Bei mir muss man mit allem rechnen. Ne?
Ja.
Und mit dem, was ich jetzt sage, rechnet auch Thierry nicht. Der ist nämlich hier unser Produzent. Und der hat gesagt, wir sollen möglichst früh unsere Call to Action hier einbauen, dass ihr uns alle abonniert bei YouTube und Co., damit ihr auf gar keinen Fall irgendwas verpasst. Und jetzt habe ich es schon eingebaut. Und jetzt können wir über Fußball reden. Oder genau. Wollen wir über das reden, was vor dem Spiel, mitten im Spiel oder in der Pause passiert ist? Lars, es gibt einiges
über
zu besprechen.
Alles reden.
Womit fangen wir an? Du darfst anfangen.
Ihr sollt abonnieren und die Eintracht soll endlich mal schießen.
Das war eigentlich eins der besten Zitate von Rolf Töpperwien in der Pause.
Genau, ich fand's sehr unterhaltsam und es hat so ein bisschen das Stadion aus einer kleinen Lethargie gerissen, hatte ich den Eindruck.
Erzähl erstmal vielleicht für die Leute, die nicht im Stadion waren oder das Ganze am TV verfolgt haben, was da überhaupt los war in der Pause.
Genau, in der Halbzeit gibt's bei Eintracht regelmäßig Interviews mit irgendwelchen Ex-Spielern und meistens hört keiner hin und meistens sind sie sehr leise gedreht. Diesmal waren Bernd Gersdorf und ZDF-Reporter-Ikone Rolf Töpperwien unten bei Dolphy, dem Stadionsprecher, und da ging es richtig zur Sache, Leo.
Das war ehrlicherweise ziemlich cool, weil wir beide auch vor dem Spiel schon kurz gesprochen haben. Töppi kam ja schon auch zu uns, hat Hallo gesagt und sich über diverse Eintracht-Spieler beschwert, noch bevor überhaupt ein Ball geflogen ist. Und auch mit Bert Gersdorf haben wir besten Kontakt, liebe Grüße. Und dann standen die beiden da unten in der Pause. Und ehrlicherweise, die erste Halbzeit war ja wieder mal nicht gut von Eintracht. Gab einiges zu kritisieren. Und Bernd Gersdorf hatte dann zuerst das Mikrofon und versuchte es auch noch so ein Stück weit ja analytisch sachlich zu bewerten. Sprach berechtigterweise von viel zu viel Statik, von zu wenig Kreativität, von ja, einer Mannschaft, die sich immer nur ja in sich selbst zu langsam verschoben hatte. Einzig Lino Tempelmann war hervorgestochen. Da gab es schon Applaus für klare Worte, aber dann nahm Rolf Töpperwien die Klinge in die Hand und auf einmal begann die Töppi-Show.
Ja, und beide haben einen Nerv getroffen, das muss man ihnen lassen.
Ja, Töppi hat dann, wie du eben gesagt hast, ja, die müssen endlich mal schießen und jedes Spiel sind die 0-1 in Rückstand und Gommels dann auf den zweiten Pfosten bringt er die Flanke, statt zu schießen. Und redete sich da so ein Stück weit in Rage und sprach offensichtlich vielen Leuten aus der geschundenen Seele, sodass der Applaus dann für jeden Rant immer ein bisschen größer wurde und die Stimmung dann tatsächlich so weit gedreht ist, dass Töppi hinten raus ja nochmal versucht hat, die Südkurve zu aktivieren mit Eintracht, Braunschweig. Eintracht. Das ist so ein bisschen.
Aber die hat ja sogar zumindest sehr stark mitgeklatscht, auf jeden Fall, die Südkurve.
Absolut. Also, ich hatte gedacht, oder das Gefühl nach der ersten Halbzeit war ja wirklich, dass das Geraune größer wurde und auch berechtigterweise größer wurde, weil da nicht viel Dynamik im Eintrachtspiel war. Aber dass die beiden in der Halbzeit einiges besänftigt haben und auch womöglich ihren kleinen Teil dazu beigetragen haben, dass sich das Stadion dann doch wieder ein Stück weit mehr Geduld oder Support auch hatte, weil die beiden forderten auch eine klare Reaktion in Hälfte 2 und die kam dann auch.
Ja, die Spieler werden es unten im Keller nicht mitbekommen haben und trotzdem hat es vielleicht zu einem gewissen Prozentpunkt für einen kleinen Stimmungsumschwung auf den Tribünen gesorgt, denn mit dem Halbzeitpfiff gab es auch ein paar Pfiffe von den Rängen, die waren aus meiner Sicht berechtigt nach den ersten 45 Minuten. Und es ist ganz klar, sowas darf der Eintracht nicht mehr passieren in dieser Saison, am besten überhaupt nicht mehr, weil jedes Mal, wenn du so eine mutlose erste Halbzeit ablieferst, wenn du in Rückstand gerätst, wenn du wieder hinterherrennen musst, dann wird es natürlich deutlich schwieriger, Zählbares mitzunehmen. Und es hat mich sehr an Nürnberg erinnert. Auch da war die erste Halbzeit schlecht. Mhm. Auch da ist Eintracht zurückgekommen und auch da hat sich Eintracht hinten raus nicht belohnt mit einem Dreier, der durchaus möglich gewesen wäre. Ja. Natürlich gehört dazu auch noch die Einordnung, dass Hertha Eintracht in Durchgang 2 kurz nach der Pause und auch vor der Pause hätte schon deutlich härter bestrafen können.
Ja, wenn Hertha in der ersten Halbzeit ernst macht mit Rehse und Schuler, was glaube ich der Innenpfosten und Außennetz dann später trifft, dann ist das Ding halt nach 30, 35 Minuten schon wieder durch, dann steht's 0-3 und dann ja, ist die Messe gelesen. Und kurz nach der Pause haben sie ja noch den Lattenschuss von Schuler, der dann durchgeht. Also auch da hatte Hertha die dicksten Möglichkeiten. Dann begann eine super starke Eintrachtphase von 20 Minuten. Zweimal Tempelmann mit dicken Chancen. Farid Alidou, der dann reinkam, über den wir gleich auch nochmal sprechen können. Und dann Max-Marie mit dem tollen Tor in Überzahl. Dann nach dem Tor aber wieder viel zu wenig. Also da kam ja im Endeffekt keine große Chance mehr heraus, um diese drei Punkte, die du eigentlich gebraucht hättest, sattelfest zu machen. Also für mich war es zu wenig.
Und Hertha hatte so eine Minimalchance noch oben anzugreifen. Und trotzdem waren da einige so heiß, wenn ich an diese Szene erinnere, als Fabi Rehse Florian Flicks Schuss im Fünfer abblockt und sich da komplett abfeiert. Der Karbovnik macht Linus Gechter rund, weil der einen Zweikampf verliert. Also da war richtig Leben in der Bude. Und das war es bei Eintracht vor der Pause nicht. Da wollte keiner den Ball haben, außer Lino Tempelmann. Da hat kaum jemand Verantwortung übernommen. Da passiert ein 50 Meter Steckpass durch gefühlt die halbe Eintracht-Truppe durch. Und Torben Hoffmann kann sich dann gar nicht anders helfen, als einen Elfmeter zu verursachen. Das ist oder kann hinten raus im Abstiegskampf natürlich tödlich werden.
Ja. Siehst du die Szene eigentlich korrekt, dass es da gelb gab? Oder hätte es da auch rot geben können? Weil Hoffmann und der Hertha-Stürmer ja letztlich gar nicht mehr im Kampf um den Ball sind.
Ja, wenn man streng nach den Regeln geht, dann hätte Torben vielleicht die rote Karte sehen müssen. Aber man geht ja oft nicht streng nach den Regeln.
Das stimmt. Aber es gibt auf jeden Fall Schiedsrichter, die da auch rot ziehen in der Szene. Da war vielleicht mal so ein ganz bisschen Glück dabei. Die rote Karte gegen den Berliner fand ich dann klar. In der zweiten Hälfte hatte mich eher gewundert, dass es da schon wieder so lange braucht, um das zu checken und dann nochmal zu checken. Und also das fand ich war eine klare Geschichte, die rote Karte.
Offene Sohle überm Knöchel. Ich glaube sogar, dass Florian Flick den Schmerz in Kauf nimmt und dann auch extra so in den Ball geht.
Mhm. Ja,
aber Flick, auch das muss man ja mit einer gewissen Cleverness auch erstmal anstellen. So, natürlich will er erstmal den Ball spielen. Man versucht ja jetzt nicht einfach mal so eine rote Karte zu ziehen, aber dass er überhaupt in diese Szene geht und weiß, da scheppert's gleich, und das kann für mich auch nicht gut ausgehen. Das spricht ja auch dafür, dass er die Moral für diesen Abstiegskampf hat. Und ganz allgemein, finde ich, hat er eine ordentliche Partie gemacht, hat den Treffer für Max-Marie aufgelegt, war bei vielen Standards dann hinten raus der Abnehmer leider nicht mit dem nötigen Schussglück gesegnet. Und der hat sich ordentlich reingebissen in die Partie.
Fand ich auch. Der hatte gegen Nürnberg, meine ich, auch schon so eine Riesenchance nach Standard, den er da, glaube ich, an Pfosten haut. Jetzt gegen Hertha zwei so eine Dinger. Also da einfach ein bisschen mehr Kompromisslosigkeit rein. Auch Mijatovic hat ja eine super Szene noch, in der sich gut durchtankt gegen Leistner und dann hätte er vielleicht kurz den Kopf hochnehmen müssen. Tjaak Ernst natürlich wirklich ein super Torwart bei Hertha. Hut ab. Aber so stehst du dann mit einem Punkt da, der sehr wenig ist im Gesamtklassement betrachtet und du hast halt nicht diesen Lucky-Punch-Moment. Ne? Du hattest deinen Lucky-Punch-Moment schon am zweiten Spieltag gegen Fürth in der Nachspielzeit mit dem Polter-Elfmeter. Und jetzt schlägt Fürth halt am Wochenende auch in so einem emotionalen Spiel Darmstadt 3-2 in der Nachspielzeit.
Fürth ist Wahnsinn, ne?
Fürth ist Wahnsinn. Dresden ist noch größerer Wahnsinn. Du musst ja fast schon hoffen mittlerweile, dass Dresden durchzieht jetzt, weil die auch noch das eine oder andere direkte Duell haben.
Ja.
Spielen jetzt Düsseldorf, meine ich, am Freitag parallel zu Eintracht gegen Lautern. Da auf Dresden hoffen und selbst vorlegen und dann ist Dresden vielleicht am 33. Spieltag auch einfach schon durch, wenn die hier zur Eintracht kommen. Also, weil wie die marschieren, weil die sich im Winter super verstärkt haben, ein paar Stammspieler reingeholt haben, die die Unterschiede machen.
Fürth hat dann halt einfach total noch diese drei greisen Qualitätsspieler mit Gotha, Klaus und Green und eben diesem Footkoi, der den da
15 Tore schießt.
Ja.
Und bei Eintracht steht halt immer noch Mehmet Aydin mit 5 Toren als bester Torschütze da und der ist ja ehrlicherweise aktuell auch nicht in der besten Verfassung, sondern macht auch ja Fehler, Ungenauigkeiten, die man in der gesamten Saison nicht so gesehen hatte und versucht jetzt mit teilweise hanebüchenen Fernschüssen hat sein Glück
vielleicht
zu erzielen.
Einmal zu oft den Fernschuss gesucht
ja,
am Sonntag.
Also, das war im Thema Entscheidungsfindung nicht so glücklich. Ich fand's bemerkenswert, dass Lars Kornetka versucht hat, seine Personalrochade zu etablieren, indem er angefangen hat mit Johan Gomez hinten rechts, Mehmet Aydin auf der 6 und Max Marie links außen. Und dass er eben doch dann relativ schnell sich selbst auch korrigiert hat nach Mitte 20 Minuten und gemerkt hat, okay, die Idee war jetzt keine, die sofort Funken gesprüht hat. Da korrigiere ich mich lieber selbst und war sich danach auch nicht zu schade, das so zuzugeben. Da gibt's ja auch Trainer, die da andere Gründe dann als Erklärung vorschieben.
Und die lange an Dingen festhalten.
Genau. Und ich finde es okay, so etwas zu versuchen. Hätte auch aufgehen können. Ich fand es auch legitim zu denken, dass Gomez gegen Reese spielen kann auf der Position rechts hinten, weil in der Woche zuvor eben Aydin dort gegen Holtmann das Nachsehen hatte. Aber dann hat Aydin zumindest defensiv, fand ich, im weiteren Verlauf okay gemacht. Nach vorne war es ja dann eher schwieriger.
Ja, Mehmet Aydin spielt grundsätzlich eine tolle Saison, ist eine, ja, kann man den überhaupt als positive Überraschung bezeichnen? Er kam ja nun von Schalke, hatte da nicht die einfachste Zeit und trotzdem macht er es ja überwiegend gut. In Bochum war er von der Rolle anfangs gegen Hertha auch nicht gut im Spiel, aber auch der hat sich reingebissen.
Ja, ja, an dem würde ich auch grundsätzlich festhalten. Also der bietet ja immer ein grundsätzliches Niveau an Einsatz, an Leidenschaft. Der gewinnt Zweikämpfe und will. Also an dem würde ich jetzt grundsätzlich keine großen Zweifel haben. Da macht mir die andere Seite von Eintracht Braunschweig eher größere Sorgen.
Ja, links hinten haben beide Spieler gerade nicht so das glückliche Füßchen.
Ja. Ja, Sanchez, einige Ungenauigkeiten drin gehabt im Spiel, die sich dann auch so summiert. Summieren, genau. Danke für die Worte. Ich bin noch nicht so weit, an Montagmorgen so viele Fremdworte zu benutzen. Hast du super gemacht. Dankeschön. Und das zieht sich dann auch so durch, ne? Merkst du, dass da eine Unsicherheit drin ist und soll aber einige Tage vorher auch noch krank gewesen sein, also auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und hat es dann, wenn man das im Hinterkopf hat, vernünftig gemacht. Da waren jetzt keine groben Fehler dabei, aber es kommt halt zu wenig auch nach vorne. Gerade wenn du in der Konstellation wie Kornetka spielen lässt mit einem Linksaußen, der eigentlich kein Linksaußen ist in diesem 4-2-3-1-System, also da reden wir jetzt über die Dreierkette Linksaußen, sondern jemand ist, der er mitspielt und in die Mitte zieht, so wie es Gomez macht, so wie es auch Marie anfangs gemacht hatte, dann brauchst du eigentlich einen linken Verteidiger, der dir die Linie auch mal bis zum Ende runtermarschiert und hinterläuft und Räume schafft für die Offensivspieler. Und das passiert auf beiden Seiten einfach deutlich viel zu wenig. Und so kommen ganz wenige Szenen offensiv nicht bis zum Ende durch. Und das hatte zum Beispiel Anton Donkor immer wieder gut gemacht. Also diese Läufe mit den langen Schritten, die Linie runter bis in den Strafraum hinein und von dort entweder mal zurückgelegt oder mal mit Vollgas in den Strafraum hineingeflankt. Das waren Szenen, die Eintracht wirklich nach vorne gebracht haben. Auch wenn der, ne, wissen wir alle, nicht fehlerfrei war und auch seine Probleme hatte.
Gerade
aber das
in der Defensivarbeit war es wild und er hat vor allem in den Zeiten profitiert, in denen der Innenverteidiger hinter ihm so in seiner Prime war. Das war bei Benkovic so und später auch bei Hasan Kurucay.
Ja, logisch, aber dieses mal durchzuziehen und damit Räume zu schaffen, das passiert auf beiden Außenverteidigerpositionen zu selten. Und Leon Belbel, die letzte Szene war dann irgendwie bezeichnend von ihm, dass es eigentlich noch eine allerletzte Flankenszene geben müsste nach einer Ecke von Mijatovic, meine ich. Und er dann, also Belbel, den Ball praktisch unbedrängt in Seiten ausspielt, dann ist Abpfiff, Partie vorbei und das Stadion ist still. Also Bell und Eintracht ist von Anfang an keine passende Verbindung gewesen, wird im Sommer enden, dann trennen sich die Wege und das ist wahrscheinlich auch gut so.
Ein anderer Spieler, der lange abgemeldet war, hat sich jetzt zurückgemeldet, Farida Alidou. Gleich die erste dicke Chance nach seiner Hereinnahme, knapp am Pfosten vorbei, hat vor Wut noch einen draußen liegenden Ball über die Bande gedroschen und dabei fast den Südkurven-Fahnenschwenker Volker abgeschossen. Der hat sich noch gerade so weggeduckt, aber danach auch
trifft einfach nicht.
Das
er trifft einfach nichts.
Das 1-1 hat er mit eingeleitet. Ich finde, ja, gehörte jetzt nicht viel zu, aber er hat den besten Auftritt im Eintracht-Trikot hingelegt und kommt vielleicht gerade rechtzeitig zu seiner Topform, ist hochgegriffen, aber zu einer besseren Form, die Eintracht im Abstiegskampf hoffentlich hilft, weil er eben diese 1-gegen-1 Qualitäten hat, weil er Tempo und Tiefgang eigentlich hat und normalerweise dann auch ja für das ein oder andere Tor sorgen könnte, bestenfalls in Kaiserslautern, bei dem Club, der ihn im Winter abgegeben hat.
Und der ihn im Sommer zurückbekommen wird, auch das wird nicht weitergehen zwischen Alidou und Eintracht. Aller Voraussicht nach, also ja, das war bisher kein Transfer, der aufgegangen ist, was auch verschiedene Hintergründe hatte. Also Alidou war auch verletzt, der war mal krank. Dann hat er mal einen Ball vor die Batterie bekommen und konnte nicht so richtig gucken. Also da waren auch ein paar Szenen dabei, die das Ganze beeinträchtigt haben. Aber klar hatten sich alle viel, viel mehr davon erhofft, von diesem Transfer. Und jetzt hat er das erste Mal, fand ich auch, so seine Qualitäten mal aufblitzen lassen. Und wenn er das als Joker in den nächsten 4 Spielen 2, 3, 4, 5 Mal noch zeigen kann, dann okay, also vielleicht passiert ja genau das, was mit Conte vor einem Jahr passiert ist, der dann in der Relegation plötzlich ja aus den Tiefen erwacht ist und die Eintracht so ein Stück weit mitgerettet hat. Jemand, den man gar nicht auf der Karte hatte vorher. Warum soll das mit Farid Alidou nicht passieren?
Und gerade jetzt, wenn ein Aaron Opoku möglicherweise nochmal ausfällt, hat sich im Abschlusstraining ein bisschen wehgetan, das ist in den Oberschenkel reingezogen. Benny Kessel hat gesagt, möglicherweise hat er mit der Muskulatur das kompensiert, was dann im Knie anfangs für Probleme gesorgt hat. Gucken, ob das bis Freitag reicht. Das wäre natürlich eine Blitzheilung. Ja. Aber toi, 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 wir hoffen drauf. Gehen aber erstmal nicht davon aus, dass der so schnell wieder spielen kann, oder?
Nee, glaube ich auch nicht, dass der am Freitag schon wieder dabei ist. Was hast du eigentlich grundsätzlich gedacht, als dieser Dreierwechsel kam? Alidou, Yadimchi, Belbel, die standen ja alle drei zusammen zur Einwechslung bereit, so Mitte, zweite Hälfte. Ich habe bei sowas grundsätzlich, da geht's jetzt nicht um die drei an sich, sondern um drei Spieler, die im Sommer alle weg sein werden, so. Und die sollen in solchen Situationen dann die Kohlen aus dem Feuer holen, die Entscheidungen herbeiführen. Interpretiert man da von außen generell zu viel rein, indem man denkt, die sind im Sommer sowieso weg, warum sollen die jetzt hier für Eintracht die Kohlen aus dem Feuer holen? Oder müssen die alle auch Profi genug sein, um so etwas bis zum Ende durchzuziehen, unabhängig ihrer eigenen privaten?
Die müssen Profi genug sein und diese Situation hast du doch bei Eintracht seit Jahren, dass du eigentlich immer wieder Spieler im Kader hast, bei denen du weißt, oh, im Sommer geht's aus dem oder dem Grund nicht weiter, entweder zu schlecht oder zu gut oder nur per Laie gebunden, ohne Kaufoption, Kaufoption zu hoch. Ich würde das Thema nicht zu hoch hängen. Die sind Teil dieser Mannschaft, die offensichtlich intern funktioniert, die trotzdem durchaus erkennbare Probleme mit dem Thema Selbstbewusstsein hat, wenn sie kleinere Rückschläge erfährt. Aber trotzdem, ja, die Eintracht hat noch alle Chancen, muss sich jetzt aber auch mal raffen.
Perspektive Abstiegskampf. Also, ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt, als Tempelmann sein Comeback gefeiert hat, dass für mich sozusagen die These ist, jetzt hat Eintracht den Klassenerhalt noch klarer vor Augen und es bewahrheitet sich zumindest so insofern, als dass alles über Tempelmann gehen wird, glaube ich. Also, diese Mannschaft braucht ihn. Er hat die Power, diese Mannschaft zu tragen, aber noch nicht über die 90 Minuten leider. Jetzt waren es schon mal 60, aber die waren auf jeden Fall auch überzeugend.
Aber es darf aber nicht sein, dass er so viel ackern muss, dass er in Tempo Dribblings gehen muss, die aber in Richtung des eigenen Tores führen, weil ihn drei Leute verfolgen. Natürlich stellen sich die Gegner auf ihn ein, aber da bedarf es dann eben auch der Unterstützung seiner Mitspieler, die ihn aus dem Fokus nehmen müssen, indem sie selbst Leistungen zeigen. Das war vor der Pause beim Spiel gegen die Hertha einfach nicht der Fall.
Ja, also da war er auf dem Platz wirklich Tempelmann oder nix. Und dann raffte sich zumindest Mijatovic sehr auf, der auch im direkten Duell mit dem Eisenbieger aus Berlin, dem 180 Kilo Typen da hinten.
Ganz so viele wär's nicht so.
Toni Leistner, schöne Grüße, auch guter Mann. Der sich da auch aufrieb, und dem merkt man ja auch an, also Mijatovic, dass der extrem fit ist mittlerweile, und das finde ich positiv. Ich glaube, meine hat fast das erste Mal jetzt 90 Minuten durchgezogen und hat auch bis zum Ende Vollgas gegeben, hätte halt dieses eine Tor machen können, / müssen. Aber die beiden in der Offensive werden der X-Faktor sein. Und wenn es irgendwie klappen soll, brauchst du wahrscheinlich noch zwei Siege aus den beiden, aus den vier Spielen, die jetzt kommen. In Kaiserslautern, in Kiel, zu Hause Dynamo, dann auf Schalke. Musst du mindestens nochmal 6 Punkte holen, wa?
Ja, und mit dieser Dimension, dass du am letzten Spieltag auf Schalke spielst, dass es noch direkte Duelle deiner Konkurrenten gibt am letzten Spieltag, ja, wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn du sogar dir ein kleines Polster erspielst. Mhm. Aber wie realistisch ist das in der kurzen Zeit? Ich wünsche es der Eintracht, ich wünsche es den Fans, die wirklich komplett leidgeprüft sind, die wahrscheinlich auch keinen Bock mehr haben auf das vierte Jahr Existenzkampf, aber jetzt steckst du halt drin. Und der Frust über diese Auftritte, der ist ja nicht wegzudiskutieren. Und es ist auch völlig okay, dass er vorherrscht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so eine verunsicherte Mannschaft das nicht gerade nach vorne bringt, wenn gleich wieder geraunt wird im Stadion. Damit muss sie leben. Nur Torben Hoffmann hat es auf jeden Fall auch so angesprochen.
Ja, finde ich aber, also ich finde die Sicht aus der Mannschaft heraus total legitim, aber ich finde auch die Sicht der Zuschauer total legitim, weil
klar,
es einfach seit Jahren dieselbe Grütze ist. Und Eintracht, wenn sie es jetzt wieder schaffen, dann viermal in Folge die schlechteste Mannschaft ist, die in der zweiten Liga bleibt. 15-15, 16 und jetzt wieder Platz 16, wenn sie es dann über die Relegation schaffen, die in diesem Jahr sicher nicht so in Häkchen einfach wird wie im letzten Jahr. Als
da willst du gar nichts, oder?
Nee, da willst du wirklich nichts. Letztes Jahr Saarbrücken war ja ein Geschenk. Das war ja gar nichts, was Saarbrücken anzubieten hatte. Und jetzt, egal wer da kommt, die Favoriten da aktuell, Rot-Weiß Essen, Energie Cottbus, MSV Duisburg oder Hansa Rostock, also da willst du wirklich nichts von haben, gar nichts.
Willst und wenn du es schaffst, dann wird dir die Stadt zerlegt.
Ja, oder wenn du es nicht schaffst, auch. Aus dann, Freude.
Vielleicht wird dann im Sommer einfach ein neues Eintrachtstadion gebaut.
Das wäre die einzig positive Folge, dass zumindest das Eintrachtstadion, nachdem Hansa Rostock oder Energie Cottbus hier den Aufstieg doch nicht geschafft hat, dann so weit saniert werden muss oder dass die Laufbahn so verbrannt ist, dass sie dann weg muss. So, das wäre doch vielleicht die einzig positive Hoffnung, die man abseits des Platzes noch mit der Relegation verbinden könnte, oder?
Wir hoffen aber trotzdem drauf, dass es positiv schon vorher entschieden ist.
Also mein Optimismus, der immer eher hoch ist, hat auf jeden Fall arge Kratzer mittlerweile, weil so eine Halbzeit, die erste Halbzeit hat mich schon wieder gegen Hertha so runtergerissen. Zweite war ja okay, aber trotzdem darfst du halt dann irgendwie, du darfst nicht am 30. Spieltag so eine Halbzeit hinlegen gegen eine Truppe, für die es um eigentlich nichts mehr geht.
Du reißt dir es halt immer früh mit dem Arsch ein, rennst hinterher und das muss halt aufhören. Und dafür musst du schnellstmöglich auch mal so ein Ding auf deine Seite ziehen. Das klingt sehr platt, nur die Gelegenheiten, die werden ja auch immer weniger. Spielst jetzt zweimal in Folge auswärts. Statement-Sieg auf dem Betzenberg. Das braucht's.
Das braucht's. Thorsten ist da auch in schweren Frage, hab so ein bisschen bei Instagram rumgescrollt. Da steht ja häufig Lieberknecht raus, auch bei den Kaiserslauterer Fanpages. Da ist zumindest einiges im Argen. Die haben jetzt in Kiel verloren. Mal gucken, wie sie sich gegen Eintracht präsentieren. Wie tippst du das Spiel?
Ich hoffe auf ein 2-0 und Ali Du trifft.
Okay. Ja, ich bin bei einem 1-1, was auch wieder nicht so wirklich hilft. Aber zwei Sachen haben wir hinten raus noch. Eigentlich drei. Erste Sache, super Aktion mit Bussi. Der Mann wurde von der Südkurve für 25 Jahre Busfahren und einfach geiler Typ sein geehrt. Minutenlang besungen, mit Spruchband geehrt, auch von uns. Happy Anniversary, richtig guter Mann. Bussi, bleib so, wie du bist.
Die Eintracht zieht im Januar nach, denn dann ist das offizielle Dienstjubiläum von Bussi.
Genau, der hatte vor, genau wie die Fans, richtig vor 25 Jahren das erste Mal für Eintracht gefahren, damals immer noch in Diensten von Mundstock. Dann hat Eintracht ihn gekauft für eine Ablösesumme von 150.000 Wolters und hat ab, ich glaube, im Januar 27 hat er sein Dienstjubiläum dann offiziell auch im Eintracht-Dress.
Ich meine, dass Eintracht damals immer wechselnde Busfahrer hatte und sich gewünscht hat, dass da Kontinuität reinkommt.
Wenn die in all ihren Personalfragen so gut gelegen hätten, wie da bei Bussi auf dieser Position, oder?
Ja, und
Berti noch dazu.
Es ist ja auch ein Wahnsinn. Sollten die irgendwann mal aufhören? Das kannst du ja gefühlt gar nicht bezahlen. Das ist ja ein Job.
Ja, du musst ja vier Leute einstellen, um Bussi zu ersetzen. Hat den Peter Vollmann damals eigentlich geholt?
Gute Frage. Von den 25 Jahren her müsste es passen. Könnte es passen.
Müssen wir eigentlich. Bussi, komm einfach mal vorbei. Oder? Das wünschen wir uns sowieso so sehr.
Wir haben schon oft dafür geworben. Ich glaube, er wurde auch schon oft darauf angesprochen, aber er ziert sich noch, weil er keiner ist, der gern so im Fokus steht. Verdient hätte er es aber allemal.
Spricht für ihn.
Spitzentyp.
Ja. Jo. Und damit ja vielleicht auch schon eine kleine Überleitung zu der zweiten Sache, die ich ansprechen wollte. Wir haben nämlich ein Studio Bro Gelb live bei Kultur im Zelt. Am 9. September um 20.30 Uhr spielen wir im kleinen Zelt bei Kultur im Zelt. Jetzt habe ich sehr oft das Wort Zelt gesagt, aber geht auch nicht ohne. Es gibt auf jeden Fall noch Karten, aber wir waren letzte Woche schon positiv überrascht von dem Andrang nach dem offiziellen Kartenverkauf, wie viele sich da schon Tickets gesichert haben. Erstaunlich. Da haben ein
paar Löwen zugeschlagen, auf jeden Fall.
Erstaunlich. Es gibt auf jeden Fall noch einige Tickets. Wir verlinken auch gerne mal hier rein direkt zum Ticketshop. Was wir natürlich sagen können, ist, dass Tobi, Lars und ich dabei sein werden. Was wir noch nicht sagen können, ist, wer von Eintracht Braunschweig dabei sein wird, weil sich Personal bis dahin noch arg verändern könnte, sollte es nach der Saison die eine oder andere Umbruchstelle oder Sollbruchstelle im Kader oder rundherum geben. Safe ist, um da den Bogen vielleicht nochmal zu schließen, Bussi und Berti werden sehr wahrscheinlich da noch bei Eintracht sein. Und sie könnten ja unsere Gäste sein oder Töppi und Gerste.
So als Backup-Option für die Pause.
Ich glaube, hey, für die Halbzeit. Es gibt ja auch eine Halbzeit bei der Show, weil die, ich glaube, zweimal 45 Minuten geplant ist. Da setzen wir ja wirklich Töppi und Gerste auf die Bühne.
Also Einladung ist raus.
Sonst entgleitet uns die Show. Könnte gut sein. Und dann zum dritten und letzten am Wochenende wurde ich einmal in Hamburg auf Studio Blog Gelb angesprochen. Lieben Gruß. Und am Sonntag noch im Stadion kam Felix vorbei, hat noch ein Selfie gemacht. Auch schönen Gruß. Schön, euch immer so zu treffen und Rückmeldungen zu bekommen über das, was wir hier so tun.
Dann hoffe ich mal stark darauf, dass du und Tobi am nächsten Montag über einen furiosen Auswärtssieg sprechen können.
Ja, schauen wir mal. Hoffen wir es. Drück mal die Daumen. Also, alles Gute. Schöne Woche euch.
Bis dann.
Ciao, Kakao.